die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, herzlich willkommen, Edward van der Vendel, hier im Podcastbus in Halle 3 auf der Leipziger Buchmesse.
Sie haben gerade eben eine Nominierung bekommen zum Deutschen Jugendliteraturpreis 2024.
Genau, für Mischka, das neue Kinderbuch.
Das war so aufregend, ja.
Aufregend.
Fantastisch.
Ja, also es ist immer in dem Moment, wo das dann verkündet wird, das hat schon was Feierliches, finde ich.
Absolut feierlich. Und das war das erste Mal, dass das mit einer Übersetzung von Mischka geschah.
Mhm. Okay.
Also extra feierlich, ja.
Ja, dann und sprechen wir am besten direkt über das Buch.
Ja, und es war natürlich auch ein großer Zufall oder Absicht, bei der Nominierungsbekanntgabe hier zu sein.
Es ist ein Zufall, denn Holland ist Gastland.
Ja.
Und ich war schon eingeladen und ja, das war Zufall. Ich bin hier.
Und die Zeit hat gepasst und dann hat man sich das angeguckt.
Ja, schön. Ja, wunderbar. Ja.
Genau.
Dann kommen wir zu Mischka, weil das ein ganz besonderes Buch ist, was auf einer realen Geschichte basiert und was auch schon länger sozusagen in Ihrem Gedächtnis Platz gefunden hat. Und Sie haben, ich glaube, vor langen Jahren hatten Sie zu dem Realen, hatten Sie Bezug gehabt und da ging es um Aufenthaltsthematik und Sie haben ja immer so ein Projekt eine Reihe, wo jeweils ein Jugendlicher und ein Schriftsteller zusammenarbeiten.
Ja, ja.
Und wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Das ist ja sehr ungewöhnlich. Also wir kennen das bei uns eigentlich nicht. Mir fällt zumindest nichts ein im deutschsprachigen Raum.
Es ist auch in Holland nicht so üblich. Üblich ist das ein Wort?
Ja, ja.
Okay. Ja. Ich versuche mein Bestes
nicht
Deutsch.
Nicht so üblich, nicht gewöhnlich. Wie
nicht
auch
gewöhnlich,
immer.
Ja, genau. Es war 2007, glaube ich, und da hat man von einer Gruppe, die über Jugendliteratur redet, hat gefragt, was finden Sie von die Jugendliteratur heute, damals, in Holland? Und Meinungen sind immer schwierig, denn eine Meinung ist, ja, das kann sich schon ändern. Aber ich fand damals, dass es ein bisschen speziell war, dass die Jugendbücher und speziell die literarische Jugendbücher sich nicht so zum Gesellschaft gewendet haben.
Geäußert haben.
Ja, denn es gab viel historische Jugendbücher und psychologische Jugendbücher, aber nicht so mit Themen, die jetzt wichtig sind für Jugendliche. Und ich glaube, dass es ist, weil die Schriftsteller wollen, aber sich nicht trauen, denn sie sind nicht 16 oder 17 oder 15. Und man kann selbstverständlich Research machen, aber doch, ja, man verpackt oft ein Jugendliche in seine Hauptfigur oder das kann mal ein bisschen nicht richtig sein. Also ich habe gedacht, wenn wir eine Zusammenarbeit machen zwischen einem Jugendlicher und der eine besondere Lebensgeschichte hat und ein guter Schriftsteller und der Schriftsteller, die spricht sehr viel mit den Jugendlichen, dann kann vielleicht der Schriftsteller nachher einen Roman daraus machen. Kein Journalistik, kein Sachbuch, aber ein Roman. Und das haben wir Slash genannt. Das war die Name der Serie.
Also wie der heißt Slash das sozusagen?
Der Schrägstrich.
Ja. Das ist ein niederländisches Wort. Dann heißt das etwas, sondern es meint den Slash. Genau.
Es ist ein englisches Wort. Die beiden Namen sind auch auf den Cover. Mhm. Es gibt den Namen von den Jugendlichen und den Namen der Schriftsteller. Und auch die... Wie sagt man das auf Deutsch? Das Geld, das man damit verdient.
Das Honorar.
Mhm. Honorar gibt's für beide. Und also das war eine Solidarität eigentlich. Und mein Verlag hat gesagt, okay, das machen wir, das ist schön, aber du sollst denn das erste Buch machen. Und das hatte ich auch. Und ich habe damals gedacht, ja, ich möchte gern sprechen mit einem Jungen oder einem Mädchen, der nicht in Holland geboren ist und so eine Flüchtlingsgeschichte. Und ich habe nur mich zu Google gewendet, Lebensgeschichte Jugendlicher gegoogelt und da fand ich die Geschichte von Ramin, das ist eigentlich sein richtiger Name, auf das Buch stand Anoush.
Und ist das Pseudonym?
Ein Pseudonym. Ja, und damals haben wir gedacht, das wäre ein bisschen zu gefährlich, um seinen wirklichen richtigen Namen zu verwenden. Wir haben gesprochen, ich glaube 50 Mal, das war fantastisch.
Also richtig getroffen, real?
Absolut, jeder Sonntag, stundenlang.
Wie findet man dann auf Google jemand, der da passt? Also wo kam, ja, das war da schon eine Geschichte da?
Absoluter Zufall. Er war damals 17 Jahre alt und er hat mit seiner Lehrerin und seine Freunde ein Drama auf der Schule gemacht über seine Geschichte. Deshalb habe ich das gefunden.
Also der hat schon sich selber mit seiner Geschichte auseinandergesetzt gehabt und mit anderen schon, also da ja, weil man hat ja auch manchmal den Fall, dass jemand gar nicht so gerne darüber reden will oder es ihm sehr, sehr schwer fällt. Aber da war dann offenbar jemand da, der da schon die Absicht hatte, das auch nach außen zu tragen oder anderen mitzuteilen.
Ja, und das ganz Besondere war, dass er das nicht wollte, weil er seine eigene Geschichte so wichtig fand. Er hat gedacht, ich muss das mal machen für die anderen in der Klasse, denn die kennen mir. Mich jetzt von der Alltag, aber die wissen nichts von früher. Und meine Eltern wissen alles von früher, aber kennen mir nicht, wie ich in der Schule bin. Und ich glaube, er wollte seine zwei Welten vereinigen. Ja, das war genauso mit dem Buch. Und es war nicht nur ein Buch, es war auch der Anfang eines Freundschafts. Und wir haben damals ein Buch gemacht, das heißt Der Glücksfinder. Ist auch auf Deutsch erschienen, in der Übersetzung von Rolf Erdorf. Und ja, das Buch hat so viel gemacht für ihn, für mich. Es gab sehr viele Leser und es ist noch, das war 2008 veröffentlicht und ist noch immer da. Aber die Freundschaft ist geblieben. Er ist verheiratet, hat jetzt zwei Kinder und wir sehen uns eins oder zweimal.
Also ist jetzt knapp 30 Jahre alt.
Ja, inzwischen. 34.
Ja.
Es gab immer noch neue Geschichte. Fand manchmal kleine Geschichte, manchmal etwas größere Geschichte. Und ich habe immer gedacht, ja, das war so eine schöne Zeit, um zusammen ein Buch zu machen. Und es gab noch eine Kindergeschichte eigentlich über ein Kaninchen. Und das Kaninchen, es ist ein Kaninchen, das in der Familie kommt, der afghanische Familie. Am ersten Tag, als sie ein Visum bekommen haben,
eine Aufenthaltsgenehmigung.
In das Buch sagt, dass jetzt ist der Hauptfigur nicht Ramin, aber seine Schwester. Und sie ist 9 Jahre alt, sie heißt Roya. Und auf der ersten Seite sagt sie, wenn man ein Haus hat, und das hatten sie nach 7 Jahren, dann soll man auch ein Haustier haben. Und so fing die Geschichte an.
Also eigentlich das Symbol für Sesshaftigkeit, für wir dürfen da bleiben.
Ja, denn
Heimat,
die,
das erste
die
Mal.
Die 7 Jahren waren Jahren in so ein Asyl
Lager.
Bei uns ist es Asylbewerberunterkunft.
Ja.
Wir haben tolle deutsche Unterkunft.
Ja.
Tolle deutsche Worte für sowas, genau.
Ja, aber das ist das ganz ähnlich in Holland. Wir sagen Asylsucherzentrum, also auch ein langes Wort. Okay. Die hatten jahrelang die gedacht, wir sind nicht hier und wir sind nicht dort. Wo sind wir eigentlich? Wir sind unterwegs, ein Unterwegsgefühl. So hat Ramin es
auch genannt. Die Angst, wieder gehen zu müssen oder die Niederlande verlassen zu
und
müssen.
Und sie mussten die ganze Zeit wechseln von Schule und von Haus. Ich glaube, die Kinder, die sind 5-mal oder 6-mal von Schule gewechselt. Endlich gab es ein Haus und ein Ort. und ein Garten. Und das war so schön. Und das Tier, das dazu
Mischka,
gehörte,
das Mischka heißt, ja.
Das Kaninchen ist richtig eigentlich ein Metaphor für jetzt sind wir hier und wir bleiben hier.
In dem Moment können eigentlich die anderen auch erstmals anfangen, darüber zu sprechen, über ihre Flucht, über das, was sie erlebt haben.
Ja, der Anfang von Buches war die Geschichte mit Mischka. Und das war eine Geschichte von, die ganze Familie liebte das Kaninchen und auf eines Tages das Kaninchen ist weggelaufen. Oder so. Also das war eine aufregende Geschichte. Aber ich habe mir immer gedacht, ich brauche etwas mehr zum Buches. Und ich habe gefühlt in dieser Familie, die kenne ich auch, dass es nicht so einfach ist, über die Flucht zu reden. Und das machen sie eigentlich nicht. Aber die Flucht ist immer da und die persönliche Geschichte ist immer da. Ja, in diesem Buch lasse ich den Vater und die größere Brüder, es gibt drei größere Brüder, die Geschichte vom Flucht erzählen an Roya, denn sie war zu klein, um das noch sich zu erinnern. Aber sie erzählen es nicht an Roya, aber an das Kaninchen. Und Roya sagt ins Buch, Mischka wollte es wissen. Und das war auch eine Art, die man gebraucht hat, um über Trauma eigentlich zu sprechen.
Ja. Afghanische Flüchtlinge können aber in den Niederlanden auch Asyl erlangen und auch in den Niederlanden bleiben. Also es ist offenbar dann auch ein langer Prozess, bis dieses Verfahren dann abgeschlossen ist und man dann diese Sesshaftigkeit aufsuchen kann. Oder ist das jetzt ein Sonderfall, dass es so lange dauert wie in der Geschichte?
Nein, das ist absolut kein Sonderfall. Es gab auch Jahren, dass die gehört haben, es wird ein Nein. Sie müssen zurück. Die konnten nicht zurück, denn ja, das war zu gefährlich. Und auch Holland wollte nicht verantwortlich sein für die Heimkehr, denn wenn etwas geschieht mit einer Familie wie die, dann ist eigentlich Holland schuld. Also sie waren wirklich unterwegs, sie konnten nicht zurück dürfte nicht bleiben. Und es gab so viele erneute Runde, sagt man das, dass sie es wieder mal probiert haben und einen neuen Anwalt hatten und so.
Und immer wieder die Angst dabei, es könnte nicht klappen, nicht gelingen.
Und es gab Jahre, dass die illegal waren.
Gibt es von dieser Idee jetzt, also dieses Tandem, ein Autor, eine Autorin und ein Jugendlicher, ein junger Mensch, der eine Geschichte zu erzählen hat. Da gibt es noch mehrere Bücher. Dieses System hat noch mit anderen Büchern funktioniert oder ist das bei dem einen geblieben?
Für mich persönlich.
Und für andere Autoren.
Also es gibt eine ganze Reihe. Das gab 14 Bücher. Und es gibt noch immer neue.
Welche Schriftsteller haben mitgemacht?
Beispielsweise. Wie Anna Wolz.
Anna Wolz, ja.
Name. Und ja Gideon Samson. Und die ganz Größe eigentlich. Bibi Dumontag hat ein Buch gemacht.
Toll.
Lydia Roth.
Ja, ich toll. Weiß nicht,
ob Sie die kennen. Ja, so wirklich sehr toll. Ja, und für mich persönlich ist es so schön, um nicht ganz allein verantwortlich zu sein für ein Buch. Und auch Ramin oder Anush, wie er genannt wird, hat meine Welt größer gemacht.
Den meine Horizont persönliche, erweitert.
Ja, aber auch mein Horizont als Schriftsteller. Denn ich finde eigentlich, dass man nur Bücher schreiben kann, wo man das ganze Herz drinnen stecken kann. Und ja, das heißt, dass es oft eigentlich Bücher gibt, die ein Thema haben, das ganz nah an seinem Leben ist, aber nicht, wenn man einer ergegnet, der ein wirklicher Freund wird, dann ist die Themen des Freundes sind eigentlich auch ein bisschen meine Themen.
Sie haben eigentlich, finde ich, ein Faible für außergewöhnliche Themen, für besondere Themen. Und wenn Sie eben so schön gesagt haben, ich bin ganz froh, wenn ich nicht immer allein verantwortlich bin für ein Buch. Ich finde, das gilt in besonderem Maße für ein Bilderbuch von Ihnen, Der kleine Fuchs, was in Deutschland vor 3 Jahren erschienen ist. Und da geht es um das Thema Nahtoderfahrung, was ein ganz seltenes Thema ist. Und wenn man schaut, also finde ich, das Besondere ist dabei diese Beziehung zwischen Text und Illustration. Mareje Tollmann hat das, finde ich, wunderbar gelöst, ja, aber, weil ihr Text bleibt sozusagen in der Traumebene, was der kleine Fuchs in dem Moment, wo er herunterfällt und purzelt und dann unten liegt am Strand, wo was ihm alles durch den Kopf geht, er sieht sein Leben vorbeiziehen, dann findet ihn ein Mensch, Junge, vor dem sein Vater ihn immer gewarnt hat. Der Junge ist ganz behutsam, er trägt ihn, die Tiere folgen ihm, diese Trauerprozession, sage ich mal. Und in den Bildern, da wird erst klar, Moment mal, das kann jetzt aber auch der Moment sein, da gibt es auch wunderbar, finde ich, im Buch diesen Wechsel von diesem, ich sage jetzt mal, das ist so ein Packpapier braun oder tonfarbenes Braun von der anderen Ebene, wo man als Leser begreift, Moment mal, jetzt könnten wir wieder in der Realität sein. Und diese zwei Ebenen, also eine ganz, finde ich, seltene Verbindung von Text und Bild, da sind sie sozusagen dann nicht allein verantwortlich, weil was der Text nicht kann, leistet das Bild und auch umgekehrt. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Zusammenarbeit, das würde mich interessieren, mit Mareje Tollmann war, weil bei so einem sehr besonderen Buch mit diesen Realitätsebenen,
ja,
das Diesseits, das Jenseits, wie man das darstellt.
Das war nicht einfach. Denn es sollte kein Buch werden, das zu kompliziert war für Kinder. Die Geschichte ist nicht so kompliziert, aber doch, man muss doch begreifen, dass was der junge Fuchs träumt, dass das eigentlich sein eigenes Leben ist, bis das Moment, dass er träumt und dass er nachher auch aufwacht. Aber man soll auch wissen, was geschieht, dass er nicht weiß. Denn die Rettung kommt von, ja, wie Sie gesagt haben, von einer Junge, er weiß das nicht, denn er schläft. Und Mareje hat etwas erfunden, das, ich glaube, das wirkt auf mehrere Ebene, denn sie hat auch in die Illustration hat sie Fotografie gebraucht und Crayon. Mhm. Beide. Und es gibt auch die Fotografien sind im Traumbereich und alles, was sie ohne Fotografien macht, das ist die Wirklichkeit. Oder
der Stift, ja.
Oder andere Reihenfolge, das weiß ich nicht mehr. Aber das wirkt so wirklich fantastisch. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich eine Entscheidung, die sie gemacht hat. Und wir haben danach auch ein bisschen die Text angepasst, glaube ich. Ja, denke ich. Aber sie hat das erfunden. Und das ist.
Aber es war ein intensives Hin und Her zwischen Mareje und ihm.
Ja, wir haben es manchmal zusammen gesehen. Da hat sie alle Bilder auf einen langen Tisch gelegt. Und wir haben gesehen, ja mal, aber wenn man die Geschichte nicht kennt, wie kommt man von dieser Seite zu der nächsten Seite? Was denkt der Leser dann? Das mag ich immer sehr bei wirklich das Herstellen von Büchern. Man soll eigentlich aus dem Text treten und aus den Illustrationen und wieder ein neuer Leser werden. Und das ist absolut nicht einfach, denn wie vergisst man das, was man selbst geschrieben hat oder gemalt hat? Aber ja, wir müssen auch wissen, was Kinder sehen, wenn sie das zum ersten Mal sehen. Ja. Und das ist ein Bilderbuch. Für Bilderbücher hat man oft eigentlich auch die Eltern oder andere Erwachsene, die es lesen mit dem Kind. Also man kann auf ein bisschen Hilfe rechnen.
Als Testleser zum Testen, ja.
Na, aber die aber lesen oft zusammen.
Als Vorleser zum Beispiel, die Geschichte mittragen können. Oder ja, wo man auch im Dialog nochmal auf Bilddetails eingehen kann oder ein Kind noch ein bisschen leiten und führen kann, um eine Geschichte mitzuerzählen.
Absolut. Ja. Aber als das absolut notwendig ist, um ein Buch zu verstehen, dann ist das Buch nicht gelungen.
Gelungen.
Mhm. Finde ich.
Ja.
Also das soll es auch ganz allein machen können.
Ja.
Manchmal gibt's nicht so oft, aber manchmal gibt's ein Buch, worüber eine Sonne scheint. Und das war mit Mischka, aber das war absolut auch mich mit der kleine Fuchs.
Sie haben insgesamt 50 Bücher geschrieben. Das ist ganz schön viel. Gibt's da einen Liebling? Manchmal hat man ja einen Liebling, ein Lieblingsbuch unter seinen Kindern.
Ja. Ja, das ist ein bisschen zu schwierig zu sagen. Denn ich habe auch unterschiedliche Bücher gemacht für Bilderbücher und Jugendromane und die haben
Lyrik. Super Guppi.
Ja.
Da kommen wir gleich nochmal auf das Thema Tiere, aber das machen wir gleich.
Wunderbar, aufs Deutsche übersetzt von Rolf Erdorf. Das Übersetzen von Lyrik ist so schwierig.
Das
so
ist schwierig. Eigentlich immer Rolf Erdorf,
oder? Ja, immer. Ja. Und da ich glaube, jetzt gibt es ein Buch, Mathe fürs Leben, ganz neu, bei Carlsen Verlag. Und das ist nicht Rolf, aber alle andere hat er gemacht.
Da ist auch eine enge Beziehung dann, oder? Im Laufe der Jahre.
Ja, er sagt immer, ich bin deine deutsche Zunge.
Ja, das stimmt auch. Ja. Kann auch wahnsinnig gut übersetzen. Das muss man ihm lassen. Ja. Ganz toll.
Ja, Tiere. Also wir haben ja jetzt, in Mischka ist ja ein Kaninchen. Wir haben den Fuchs. Wir haben dann den Hund, den Nino nie hatte. Also ein Hund, dann Super Guppi, dann geht es um einen Fisch.
Ein Hund, den es nicht gibt.
Ja, aber es ist also ein imaginärer oder ein nicht vorhandener Hund. Aber es ist ein Hund. Hat das Thema Tiere irgendeine besondere Bedeutung oder ist es einfach Zufall?
Nein, aber es gibt sehr, sehr viele Kinderbücher mit Tieren.
Ja.
Und ich glaube, dass das so ist, weil Tiere sind für Kinder das, was Kinder sind für Erwachsene. Ein Kind sieht seine Eltern an und die sieht, wie verantwortlich die sind und wie die Eltern sind, wie sie sind wie Eltern. Und das will ein Kind auch. Mhm. Aber das machen zu andere Kinder, das ist nicht das Erste, was man tun kann. Aber man kann das tun zu Tiere, zu Haustiere. Das ist eigentlich das Üben des Erwachsenseins.
Mhm. Ja. Also Verantwortung nehmen für ein Tier oder sowas. Ja.
Für ein Leben.
Ja.
Und das, und auch, ich habe auch zwei Kinderbücher geschrieben über einen Hund, heißt Sam.
Ja. Mhm.
Und da gibt es auch ein anderes Geheimnis. Man weiß nie richtig, was die Tiere denken, aber man kann es ein bisschen begreifen oder manchmal ein bisschen ahnen. Und das ist auch so schön. Es gibt, mit jedes Tier gibt es ein Geheimnis. Mhm. Und ein Geheimnis, das man vielleicht verstehen kann. Und wie schön ist das?
Mhm. Ja.
Eins muss ich zum Schluss noch fragen.
Ich habe auch noch was.
Hast du auch noch was?
Also, zwei Fragen haben wir noch.
Und zwar, es gibt ja immer die berühmte niederländische Kinderbuchwoche. Und eines der Bücher, bei uns in Deutsch heißt Twice oder Cooler als Eis, das war dann das Geschenkbuch. Und das ist dann in einer wahnsinnigen Auflage, 390.000, ist das erschienen. Was ist das für ein Gefühl, habe ich mich gefragt, für einen Schriftsteller, wenn ein Buch als Geschenkbuch 390.000 Mal in den Niederlanden verschenkt wird, gegeben wird, an die Kinder kommt.
Ja, das ist wahnsinnig. Und man darf das auch nur einmal machen. Und für mich, das war in 2005, das war eigentlich, denke ich jetzt, ein bisschen zu früh. Denn das Buch ist okay, aber das ist nicht mein bestes Buch. Und ich glaube schon,
wenn man das immer wüsste in dem Moment.
Ja, das habe ich damals nicht gewusst. Das wäre so schön, wenn ich jetzt das noch nie gemacht hätte und jetzt darf.
Aber welches würde es dann jetzt sein?
Oder was Neues?
Mischka wäre ein fantastisches Geschenk
okay.
gewesen.
Denke ich.
Ist auch nicht ein großes Buch, es soll immer nicht ein sehr dickes
Buch sein. Aber es hätte auch eine Debatte jetzt angestoßen. Vermutlich 300, also wenn das auch 400.000 Mal fast unter die Leute kommt, dann stößt so ein Buch schon eine Debatte an.
Letzte Frage. Wichtiges für, also es ist wichtig für mich sagen, denn in dieser Zeit, wo es gesellschaftlich sehr schwierig ist in Holland mit Populismus und mit vielen Meinungen, die Leute haben und die nicht sehr freundlich sind, habe ich mich die letzten Jahre oft gefragt, was kann man als Schriftsteller für Kinder machen? Und man kann nicht so viel machen. Man kann selbstverständlich die Geschichte so gesellschaftlich, aber auch leicht machen. Denn wenn es leicht ist, dann lesen mehr Kinder das. Das ist wichtig, denke ich. Aber letztes Jahr habe ich immer gedacht, ich mache nicht genug. Ich will noch etwas mehr machen.
von der Zeit her jetzt gucken, weil der Wagen geht gleich weiter.
Okay. Und da gab es Mischka und das haben, weil es einen Preis bekommen hat, viele Leute gelesen. Und das wäre es schön, wenn es 3090 Exemplare gäbe. Ja.
Mischka
so etwas kann man machen.
Ja, dann ich habe noch eine zweite Frage. Die andere Frage passt einfach jetzt thematisch gar nicht, sondern es ist jetzt eher ein anderer Punkt, der eben auch in Holland ja diskutiert wurde, sehr politisch, als es sind ja drei Menschen, die auch für so eine Bücherwoche ausgewählt wurden und da ja auch die Debatte kam, dass es eine queere Persönlichkeit war, die dann auch ihre Beteiligung zurückgezogen hat. Also ist das eine Debatte, die auch in den Niederlanden so unter den Kinder- und Jugendbuchautoren so stark diskutiert wird? Dass man da Einschränkungen von außen hat, dass da Einfluss genommen wird auf die Auswahl von Menschen und von Büchern für Kinder und Jugendliche?
Ja, das geschieht mehr und mehr. Und das war eigentlich ein ganz guter Freund von mir. Also ich habe das von ganz nah erlebt. Und das ist eine internationale rechtsextremistische Gruppe, die anti-LGBT und queere Personen sind und Wegen findet, um sie zu attackieren.
Und zu diskreditieren.
Das ist geschehen. Und das ist jetzt, man sieht das in England, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber die Kinderliteratur ist auch dran. Das ist nicht mehr die Insel, die die nicht bedroht wird, aber manchmal geschieht das auch.
Also umso wichtiger, dass es dann auch Bücher gibt, wie Mischka zum Beispiel, die dann doch auch ein klares Zeichen setzen oder was erzählen wollen, was wichtig ist in der Zeit jetzt.
Antwort ist. Ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier auf der Leipziger Buchmesse. Vielen Dank.
Vielen Dank an euch für die Fragen und das Lesen. Das war sehr schön.
Dankeschön.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.